En een schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich grüße Sie herzlich zu unserem Radio Enlighten Next Webcast hier aus dem Enlighten Next Zentrum in Frankfurt. Ich hoffe, dass unser Gast Dr. Nadia Rossmann auch schon in der Leitung ist. Nadia, bist du in der Leitung?
Ja, ich bin da. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Nadia. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute in unserer Interviewserie zu Gast haben. Wie unsere Hörer mittlerweile ja gewohnt sind, haben wir einen 14-tägigen Rhythmus, der sich abwechselnd zwischen unserer Dialogserie, die Katrin Kahn und ich machen, und unserer Interviewserie. Und diesen Donnerstag habe ich die Freude, Dr. Nadia Rossmann hier bei uns begrüßen zu dürfen. Nadia ist eine Kulturanthropologin mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Spiritualität. Du hast hier in den letzten Jahren journalistisch sehr viel gearbeitet, bist auch im Kamphausen Verlag zuständig für die Inspire-Reihe, wenn ich das richtig verstehe, die genau den gleichen Schwerpunkt hat, nämlich den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Spiritualität. Hast auch einen sehr stark integral interessierten Hintergrund und beschäftigst dich eben genau mit der Fragestellung, wie in einer Zeit wie dieser eine komplexe und sehr handfeste Realität wie die Wirtschaftsrealität mit doch sehr geistigen und sehr mehr bewusstseinsorientierten Themen wie Spiritualität zusammengehen kann. Wie kann denn so ein Zusammenhang etwas anderes sein als eine rein romantische Idee? Natürlich, so aus der romantischen Sichtweise ist es immer schön, wenn man so etwas wie eine spirituelle Wirtschaft macht, aber wenn man hier wirklich sehr ins Reale geht, gibt es Beispiele von spirituellen Wirtschaften oder wie kann man sich denn sowas vorstellen?
Also ich denke, es ist alles andere als eine romantische Perspektive, sondern wir sehen im Moment eine Entwicklung, die von, ich sag mal, sehr pragmatischen Ursprüngen ausgeht. Also wir haben zum Beispiel gerade im anthroposophischen Umfeld sehr viele Unternehmen, die auf einem sehr hohen Bewusstseinsgrad in der Wirtschaft wirken, dort neue Strukturen schaffen und aus ihrem Bewusstsein heraus Veränderungen in eine sehr spirituelle Richtung anstoßen. Das ist sehr konkret, sehr greifbar. Also wenn man sich zum Beispiel Unternehmer anguckt, wie Götz Werner, den Gründer von der DM-Drogeriekette, oder Götz Rehn, der den Biosupermarkt Alnatura gegründet hat, dann kann man ganz konkret wirklich im alltäglichen Leben sehen, dass, ich sag mal, spirituelle Gedanken oder ein hoher Bewusstseinsstand konkrete Spuren in der Wirtschaft hinterlässt.
Und vor allem gerade die zwei Beispiele, die du genannt hast, also die DM-Markt und Alnatura, sind ja auch Beispiele, die dafür stehen, dass man hier sehr real Erfolg haben kann. Also dass es nicht nur eine hehre romantische Idee ist. Aber ich möchte gleich einhaken bei dem, was du vorher zweimal formuliert hast, ein hoher Bewusstseinsstand. Was meint man mit einem hohen Bewusstseinsstand oder was meinst du mit einem hohen Bewusstseinsstand Wirtschaften?
Ich orientiere mich da gern an der Entwicklungsspirale von Spiral Dynamics, wo wir ja, ich sag mal, einen ganz klaren Schnitt haben zwischen First und Second Tier.
Und kannst du das so ganz kurz auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht den Hintergrund von Spiral Dynamics haben, was soll man sich denn darunter vorstellen? First Tier, Second Tier, es geht ja nicht um zwei Tiere hier, sondern wir reden von...
Also es gibt, sag ich mal, einen Schub der Bewusstseinsentwicklung, der sich in mehreren Stufen vollzieht und diesen Entwicklungsstufen des First Tier ist es zu eigen, dass sie zwar alle aufeinander aufbauen, jede nächsthöhere Stufe umfasst das, was in der vorigen Stufe geschehen ist an Entwicklung, aber diese Stufen des First Tier sind sich untereinander nicht bewusst. Also Menschen, die zum Beispiel in einem grünen Bewusstsein, das sehr gemeinschaftsorientiert denkt, leben, sind sich häufig gar nicht bewusst, dass ihr Denken sich auf einer Bewusstseinsebene völlig von anderen Entwicklungsstufen unterscheidet und können die auch nicht richtig sehen. Und dann gibt's halt diesen Sprung zum Second Tier. Und da ist laut Don Beck sehr charakteristisch, dass Menschen, die eben diesen gewissen Bewusstseinssprung vollzogen haben, auf einmal in der Lage sind, alle Entwicklungsstufen und Sprünge, die vorher stattgefunden haben, mit einem Blick ins Visier zu nehmen, sag ich mal. Es ist natürlich nicht nur eine Frage des Sehens und der Kognition.
Richtig verstehe, kann man einfach jetzt hier sagen, und das ist ja auch das, wovon Spiral Dynamics oder auch andere Bewusstseinstheorien ausgehen, dass es sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen verschiedene Bewusstseinsstufen gibt.
Mhm.
Und wenn man die jetzt sehr radikal vereinfacht, Spiral Dynamics macht es ein bisschen komplexer, da kann man von einem traditionellen Bewusstsein sprechen, da kann man von einem modernen Bewusstsein sprechen und da kann man von einem postmodernen Bewusstsein sprechen. Mhm. Das ist das, was du mit dem grünen Mem vorher gemeint
genau.
hast. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist, dass jetzt was ganz radikal Neues dazu kommt, was nicht nur einfach nur eine neue Bewusstseinsstufe ist, sondern insofern eine qualitativ ganz andere Realität mit sich bringt, dass wir zum Sprung zu etwas sehen, wo wir uns der ganzen, all dieser Stufen in ihrem Zusammenhang und in ihrer Entwicklung gemeinsam bewusst werden. Das heißt, wir sind uns nicht nur unserer Bewusstseinsstufe der modernen oder postmodernen bewusst, sondern wir sehen auf einmal, dass wir in einem riesigen Entwicklungszusammenhang stehen und sehen den Zusammenhang als Ganzes. Und das mhm. ändert unsere Sichtweise.
Ja, und das ist für meine Begriffe auch zum Beispiel einer der Gründe, warum eben die anthroposophischen Unternehmer, die ich gerade angeführt habe, so erfolgreich sind. Weil sie nämlich nicht auf den Markt gehen mit einer hehren spirituellen Idee, die außer ihnen und wenigen vielleicht niemand versteht, sondern sie sind ganz pragmatisch in der Lage, zum Beispiel Mitarbeiter, auf unterschiedlichen Bewusstseinsstufen sich befinden, zu integrieren in einem großen Ganzen. Und das macht einen wesentlichen Unterschied.
Das heißt, du meinst, dass Menschen oder Betriebe wie DM und Alnatura deswegen auch erfolgreich sind, weil sie auf einer hohen Bewusstseinsstufe sind?
Unbedingt. Warum? Unbedingt. Man kann das im Vergleich, sag ich mal, zu Strömungen oder Firmen gut erkennen, bei denen das eben nicht der Fall ist. Also wenn wir uns zum Beispiel mal den Lohas-Trend angucken, diese Lifestyles of Health and Sustainability, gesunde, nachhaltige Lebensstile, die zu dem sagenhaften Bioboom, den wir in der letzten Zeit erleben, geführt haben. Das ist ein Lebensstil, der ist sehr in diesem grünen Feld und ist sehr auf Konsum orientiert. Aber die Perspektiven, die man in diesem Denken, auf dieser Denkstufe oder dieser Bewusstseinsstufe entwickelt, die sind nicht allumfassend. Also ich habe da zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, das beschreibt Kai Romhardt in seinem Buch Wir sind die Wirtschaft. Kai Romhardt ist der Gründer des Netzwerkes Achtsame Wirtschaft und arbeitet seit Jahren an buddhistischen Perspektiven auf die Wirtschaft. Und der schildert da eine Anekdote aus Plum Village, das ist das Meditationszentrum von Thich Nhat Hanh in Frankreich, wo es eine Diskussion gab, wie sich die Gemeinschaft mit Lebensmitteln versorgen soll. Und dann hatte man vor allem die Europäer, die sehr in diesem grünen Lebensstil drinstecken und die haben gesagt, sie wollen natürlich möglichst Bio-Lebensmittel von regionalen Bauern haben, die besonders wertig sind. Und dann gab es viele Mönche und Nonnen aus Vietnam und die haben gesagt, wir würden lieber die am günstigsten erhältlichen Lebensmittel kaufen, weil wir gerne mit dem Geld, das dann übrig bleibt, unsere Verwandten in Vietnam finanziell unterstützen würden, weil die haben nur eine Handvoll Reis pro Tag zu essen. Und da sieht man, wie sich die Gesamtperspektive auf einmal völlig ändert. Man sieht, dass Grün zwar zum Beispiel was Gutes meinen kann, indem es ökologisch denkt und gesund denkt, aber dass zum Beispiel die Ausrichtung in den Zielen und Bedürfnislagen doch sehr klar egozentrisch ist. Und wenn man jetzt sich so eine Second-Tier-Perspektive, wie ich sie bei den Anthroposophen in Ansätzen erkenne, nimmt, dann ist auf einmal das Bezugssystem ein wesentlich größeres. Also so ein Unternehmen geht dann nicht nur her und sagt, ich möchte faire Handelsbeziehungen, sondern es übernimmt zum Beispiel auch Verantwortung dafür, dass es weiter gentechnisch unverändertes Saatgut gibt. Solche Dinge. Und spannt, sage ich mal, den Radius immer weiter mit seinen Aktivitäten, um ja, ich sag mal, so eine einen qualitativen Shift auch mit zu fördern.
Und was ich auch bei dem Thema, was du jetzt mit angeschnitten hast, für die anthroposophischen Unternehmen, sehr spannend finde, dass es hier auch so einen Gedanken gibt, der ein Unternehmen ganz anders sieht, als wir normalerweise ein Wirtschaftsunternehmen betrachten. Nämlich nicht nur als ein Mittel, eine Maschine, die materiellen Nutzen abwirft, und jetzt ganz unabhängig, ob dieser materielle Nutzen jetzt der Profit für den Unternehmer ist oder dass die Löhne hoch sind, sondern der dieses Unternehmen fast oder sogar ganz als so etwas wie ein geistiges Wesen wahrnimmt, das eine reale Aufgabe hat. Und eine reale Aufgabe, die diesem Wesen, diesem Unternehmen, sei das Unternehmen jetzt ein Verlag oder sei das eine Bank oder sei das ein Lebensmittelhandel, dass das ein gewisses Wesen hat und dass dieses Wesen erfahrbar ist und dass alle Beteiligten eigentlich ihrer Rolle in dem Betrieb nur gerecht werden, wenn sie auch dem Wesen des Betriebs gerecht werden. Und allein wenn man so anfängt zu sprechen, wie ich das versuche zu beschreiben, merkt man, dass sich die Sprache ändert und dass sich die Sichtweise auf das, was wir Betrieb nennen, ziemlich erweitert und dass auf einmal etwas hier mit ins Blick, in den Blick kommt, das normalerweise überhaupt nicht im Blick ist, nämlich eine Realität, dass wenn wir eine Firma gründen, diese Firma man auch so betrachten kann, dass sie eine bestimmte Bestimmung hat und dass diese Bestimmung nicht nur etwas ist, was man intellektuell definieren kann, sondern das, was man auch erfahren kann, mit dem man auch, um das einmal sehr spirituell zu formulieren, im Einklang sein kann und dass das etwas ist, in dem man als Betriebsangehöriger zusammenkommen kann. Das heißt, wenn wir in einem wie auch immer gearteten Wirtschaftsbetrieb arbeiten und eine gemeinsame Vision entwickeln, was denn das Wesen und die Aufgabe dieses Betriebs, dieser Unternehmung sein soll, und wenn wir uns in dem finden, dann spielt natürlich, dass dieser Betrieb profitabel sein muss und dass er auch seine Mitarbeiter ernähren muss, eine wesentliche Rolle, das ist immer dabei, aber da ist eine ganz andere, eine geistige Rolle mit im Spiel, die die Art und Weise, wie wir täglich arbeiten, sehr verändert. Und das fand ich immer in Begegnung, gerade mit anthroposophischen Unternehmern, sehr spannend, dass diese Vision eine sehr erweiterte Vision ist dessen, was Wirtschaft ist. Ist das auch deine Erfahrung?
Auf jeden Fall. Also wenn man jemanden wie Götz Werner oder Götz Rehn mal persönlich hat sprechen hören bei einer Konferenz oder so, dann merkt man einfach, dass da wirklich Menschen ein ja, höheres Bewusstsein verkörpern und es auch schaffen, mit ihrer Person diesen Raum für die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, zu schaffen. Weil dafür braucht es ja Räume. Wenn wir jetzt mal aus integraler Sicht draufschauen, dann geht es ja zum einen immer um das persönliche Bewusstsein, um kollektive Werte in der Gemeinschaft, in der wir verbunden sind, aber auch immer um handfeste Strukturen. Und in der, ich sag mal, konventionellen Wirtschaft haben wir halt nach wie vor Strukturen, die extrem von Machthierarchien geprägt sind, die nicht nur eine ordnende Funktion haben, sondern eben auch wirklich egoistischen Interessen dienen. Und das schränkt natürlich Entfaltungsräume radikal ein. Das muss man ganz klar sehen. Und in der Anthroposophie ist es halt so, dadurch, dass eben Rudolf Steiner sich nicht nur auf die Entwicklung von Bewusstsein und Spiritualität im engen Sinne konzentriert hat, sondern wirklich auch über Gesellschaft nachgedacht hat und über wirtschaftliche Strukturen auch ganz konkret nachgedacht hat, hat er damit einen Samen gesät, dass eben solche Unternehmer gesehen haben, es geht nicht nur darum, wie hoch wir entwickelt sind, sondern auch, ob es uns gelingt, entsprechende Räume für Entwicklung zu schaffen. Und bei anthroposophischen Unternehmen gibt es da zum Beispiel sehr viele, wieder sehr pragmatische, praktische Strukturen, die es eben schaffen, dieses Bewusstsein auch konkret abzubilden. Also zum Beispiel ein Unternehmen wie Velleda, die produzieren Heilmittel und Körperpflegeprodukte, da ist in einem Stiftungsmodell organisiert, sodass das Unternehmen sich selbst gehört. Und damit wird, glaube ich, das, was du eben gesagt hast, dieser organische Gedanke, dass das etwas Lebendiges ist, was sich auch mit dem Bewusstsein aller, die daran teilhaben, stets verändert. Damit wird so etwas erst möglich. In der konventionellen Wirtschaft ist ein Unternehmen eigentlich wie die Waren, die es produziert, ein Handelsprodukt, wenn man sich die Börsen anguckt. Und damit unterliegt natürlich ein Unternehmen in seinen Strukturen, in diesem Fall einer Ego-Logik. Während wenn ich es schaffe, Strukturen aufzubauen, die eben auf etwas Höheres ausgerichtet sind, dann wird sich dieser ganze Mikrokosmos auch, ob kurz oder lang, dorthin entwickeln.
Weil, um den Gedanken weiterzuspielen, den du hier angefangen hast, wenn man einfach ein Unternehmen eben nicht nur aus dieser rein materiellen Sicht sieht, erkennt man auch, dass so ein Unternehmen wirklich auch ein Wirrfeld ist, das in einem sinnhaften Zusammenhang stehen kann. Das heißt, so etwas Simples wie ein Drogeriemarkt, da kann eine sehr, sehr sinnvolle Aufgabe im Gesamtheit dessen sein, was wir unsere Welt nennen, was wir als Welt organisieren. Das heißt, das ist nicht nur eine simple, triviale Geschichte, sondern es ist eine tiefe Frage, wo wir es wirklich sinnhaft Welt gestalten können, indem wir sehen, Moment mal, ein Betrieb, in dem wir zusammenkommen, da kann sowas, um einen Begriff zu verwenden, den wir in den Leiten Next oft verwenden, da kann auch ein höheres Wir entstehen. Mhm. Indem wir erkennen, dass wir in etwas zusammen sind und hier jetzt nicht im tief spirituellen Sinn, in der Arbeit, die wir konkret in Leiten Next machen, sondern in was ganz einfachen, handfesten wie einem Wirtschaftsbetrieb, wo dieses Wir, nämlich diejenigen, die diesen Betrieb gemeinsam machen, wenn sie wirklich tief reingehen, echt in etwas zusammen sind, was Sinn macht. Und das verändert das Zusammensein radikal, weil dann bin ich nicht einfach derjenige, der hier seine Arbeitskraft abliefert oder derjenige, der hier möglichst die Rendite sicherstellen muss. Das alles muss auch der Fall sein, aber es kommt eine Innenperspektive mit ins Bild, eine Bewusstseinsperspektive, die einerseits auf den Betrieb als Ganzes abgezielt ist, das heißt, hier entsteht wirklich so etwas wie ein sinnhaftes Wir, und wenn man den Blick hier nicht begrenzt, sondern sieht, dass das ja nur wieder der Teil eines größeren Ganzen ist, dann kann man diesen Blick beliebig weit ausweiten. Du hast es ja vorher schon mit der Entwicklungsspirale von Spaldynamics gesagt, wo das Ganze in einer Entwicklungsdynamik der menschlichen Gesellschaft steht. Und diese Entwicklungsdynamik kann man natürlich wirklich bis zu sehr tiefen kosmischen Tiefen treiben und sehen, Moment mal, das, was wir ganz real als Leben leben, unsere wirtschaftliche Tätigkeit, die kann wirklich sinnhaft sein, und das ist überhaupt nicht esoterisch im schlechten Sinn, sondern das ist ganz real, und wenn wir so miteinander umgehen, entwickeln wir eine andere Wirtschaft. Und allein die Tatsache, dass es Ansätze gibt, und die Anthroposophie ist meines Erachtens hier in Deutschland wirklich ein spannender Vorreiter auch dafür, die zeigen, dass das erfolgreich funktionieren kann, bringt für mich immer wieder die Vision ins Bild, dass es wirklich eine andere Form des Wirtschaftens gibt, die nicht nur reine Utopie ist, sondern die machbar ist. Und allein die Tatsache zu sehen, das ist machbar, das ist nicht nur irgendwie aus dem Wolkenkuckucksheim, sondern das ist etwas, das echt funktioniert, ist ein unheimliches Hoffnungspotenzial.
Auf jeden Fall, weil diese Vorbilder, die hinterlassen ja auch Spuren. Das muss man ja auch sehen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Spirale wieder ein Stückchen weiter runtergehen und gucken, was zum Beispiel in der eher ego-orientierten Wirtschaft vonstatten geht, dann merkt man auch dort Suchbewegungen, die für meine Begriffe auch die Spirale nach oben führen. Das sind halt Suchbewegungen, die sich eben aufgrund von konkretem Scheitern ergeben. Also zum Beispiel jetzt in der Finanzkrise, wenn man sieht, dass Börsenmarktplätze auf einmal implodieren und nicht mehr funktionieren, dann fängt man an zu gucken, was könnte man anders machen. Und da gibt es auch gerade im orangenen Umfeld, also dort, wo Innovationen stattfinden, wo auch das wissenschaftliche Denken zu Hause ist in der Wirtschaft. Dort gibt es sehr viele Ansätze, die so eine Höherbewegung mit sich bringen, die aber halt noch nicht zielgerichtet sind. Also zum Beispiel hat das Unternehmen, das in Amerika diese Gore-Tex-Fasern herstellt. Die haben eine Innovationsdemokratie in der Firma eingeführt, dass man aufhört, sage ich mal, Ergebnisse vorzugeben und Ziele, sondern dass man guckt, wo liegt das Potenzial und das Interesse der Mitarbeiter und die einfach mal in einem Freiraum sich entfalten lässt. Und da passieren dann wirklich unglaubliche Dinge. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass wenn man, sage ich mal, so eine Öffnung dieses sehr begrenzten orangenen Raums vornimmt, dass dann wirklich eine Aufwärtsbewegung passiert. Und die ist zwar natürlich den meisten Akteuren in ihrer Gerichtetheit, wie wir sie jetzt einordnen würden, so nicht bewusst, aber die Bewegung findet statt. Und ich denke mir zum Beispiel häufig, was würde denn passieren, wenn man aus so einem höheren Wir heraus wirklich solche Ansätze in irgendeiner Form fördern kann, sodass sich deren Bewusstheit auch noch steigert. Weil das müsste ja eigentlich wirklich eine enorme Aufwärtsbewegung auf kollektiver Ebene nach sich ziehen.
Und wie du richtig sagst, kann diese Aufwärtsbewegung nur aus einer größeren Perspektive überhaupt in den Blick genommen werden. Weil es gibt so diesen eigentlich sehr klassischen Widerspruch zwischen dem, was du hier als oranges Bewusstsein ansprichst, was dieses moderne, unternehmerische Marktdenken ausmacht, und das eher sozial und ökologisch orientierte postmoderne Denken, das in der Spelder nämlich das grüne Meme ist. Und diese zwei Bewusstseinsformen, die eine sehr erfolgsorientiert und sehr wirklich praktisch machend orientiert und die anderen sehr einfühlsam und mitfühlend orientiert, stehen in einem radikalen Widerspruch oft zueinander und bekämpfen sich Jahrzehnten spinnefeind. Und wenn man sieht, dass beide Bewusstseinsformen ihre historischen Berechtigungen haben, die eine hat sich auch aus der anderen entwickelt, und man sieht, dass dieses moderne orange Bewusstsein auch unheimlich viel geleistet hat, also wirklich uns aus dem Mittelalter herausgeführt hat und einen unheimlichen Reichtum auch entwickelt hat, aber eben auch seine eigenen Schattenseiten entwickelt hat, worauf dann das postmoderne grüne Bewusstsein darauf reagiert. Wenn man das beides miteinander im Bewusstsein halten kann, integralerweise im Bewusstsein halten kann und sieht, dass das miteinander in eine positive Dynamik bringbar ist, dann ist das zwar noch immer ein Spannungsfeld, aber nicht mehr unbedingt ein Spannungsfeld, das sich spinnefeind gegenübersteht, sondern das sehr produktiv miteinander arbeiten kann. Ein Verständnis im Wirtschaftsbereich, was man hier ein integrales Bewusstsein nennen könnte. Stimmst du dem auch zu?
Auf jeden Fall. Diese Reibung, die wir beobachten, das kann man auch nüchtern sehen, würden, ob kurz oder lang, eher über lang, natürlich auch zu dieser Aufwärtstendenz führen, dass sich irgendwann diese Gegensätze zwischen Orange und Grün in Form der Konfrontation überleben und Synergien entstehen. Aber das ist natürlich eine sehr zähe Reibung, die man da sieht. Und ich denke, wenn die, ich sag mal, Information von oben nach unten durchsickern würde, sodass sich das Bewusstsein hebt, dann könnten beide Meme sich so voll entfalten, dass wirklich eine sinnvolle Integration stattfindet. Interessanterweise, der halt leider egozentrisch ausgerichtete Pragmatismus der Moderne, der ist sehr integrationswillig. Also zum Beispiel als Unternehmer, wenn man ein Renditeziel hat und sieht, das haut nicht hin, dann guckt man einfach, welche Methoden kann ich nehmen, damit es besser wird. Und so sind ja auch zum Beispiel, sag ich mal, viele grüne Denkansätze heute schon in eine immer noch egozentrisch ausgerichtete Wirtschaftswelt eingeflossen. So Themen wie Wertschätzung zum Beispiel, Mitarbeitergespräche, Feedbacksysteme, all sowas, das kommt ja eigentlich aus der grünen Welt. Und Orange ist da insofern eigentlich integrationsfreudiger und bewegt sich schon nach oben, weil sich das natürlich in dieses Konzept der Zielorientierung wunderbar eingliedern lässt. Während aus der grünen Sicht ist es etwas schwieriger, weil Grün sehr hohe Ziele hat, die es bei Orange nicht findet und deswegen allein auf dieser Ebene mit totaler Ablehnung reagiert.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wenn man diese ganze Entwicklungsdynamik als Ganzes sieht, und eben als diese Spirale sieht, die sich nach oben dreht, dann ist der orange Teil dieser Spirale eigentlich in Bewegung und der eigentlich weiterentwickelte grüne Teil steckt in einer gewissen Weise fest.
Es ist bizarr, aber so kommt es mir tatsächlich vor. Und aber das liegt natürlich auch daran, da sich ja, sag ich mal, die beiden Stufen nicht wirklich sehen können, solange sie sich nicht über sich hinaus entwickeln. Folgen sie ihren eigenen Mechanismen. Und Orange hat halt einen sehr pragmatischen Mechanismus, der zum Teil eben integrieren kann, ohne es zu verstehen. Also ich habe da zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel. Bei McKinsey gibt es einen Berater, der für Lernsysteme und solche Dinge zuständig ist. Und der arbeitet auch mit Spiral Dynamics. Und der benutzt diese Orientierungshilfe natürlich aus einer völlig orangenen Perspektive. Der geht damit nicht zu Firmenkunden und sagt, Leute, ich möchte, dass ihr euer Bewusstsein entwickelt. Sondern der hält denen ein Raster vor und sagt, so organisiert sich die Welt, so denken Menschen, orientiert euch daran und nutzt dieses Wissen. Und das ist natürlich eine sehr beschränkte Perspektive. Sie ist sehr zielorientiert und sie setzt gerade nicht auf Bewusstseinsentfaltung. Aber auf diesem sehr niedrigen Level kann Orange durchaus Dinge, die höher sind, als es selbst integrieren.
Und der Punkt ist, wir brauchen Orange, um uns auf dieser Ebene überhaupt weiterentwickeln zu können. Weil Orange geht Sachen an, Orange entwickelt neue Dinge. Mhm. Und nicht umsonst ist Orange gleichgesetzt mit Unternehmungsgeist, mit Unternehmergeist. Und das eben auch in dem positivsten, in der positivsten Verwendung dieses Begriffs. Während die grüne postmoderne Sichtweise, die wir, ich schließe mal dich und mich hier ein, in unserer ganzen Generation sehr tief inhaliert haben, auch aus einer bewussten Erkennung der Schattenseiten der Moderne, eher auf einer sehr fundamentalistischen Ablehnungsebene agiert und von sich aus eher einfach Sozialsysteme oder ökologische Systeme erhalten und entwickeln will, aber die Ebene, dass das Ganze auch in einem pragmatisch-unternehmerischen Kontext erfolgreich sein muss, eigentlich gern links liegen lässt.
In der Tat. Also ich denke auch, das ist eine Entwicklung, die jeder von uns mitgemacht hat. Ja. Bei mir persönlich war das auf jeden Fall so. Ich habe angefangen, als ich mich für die, ich sag mal, große Welt zu interessieren begonnen habe, mich mit Politik, mit sozialen Systemen zu beschäftigen. Dann merkt man sehr schnell, irgendwo ist der Wurm drin. Dann geht man einen Schritt weiter und guckt zum Beispiel im psychologisch-emotionalen Bereich, was ja wirklich eine Domäne von Grün ist und wo Grün auch, sag ich mal, sehr viel geleistet hat, dass wir eben auf einer psychologischen Ebene auch Schatten erkennen können und uns auf einer Persönlichkeitsebene weiterentwickeln können. Aber wenn man, ich sag mal, an die Grenzen des Auslotens stößt, dann merkt man immer wieder, da muss noch was anderes sein. Und das ist halt, denke ich, schon so dieser evolutionäre Funke, der einen dann früher oder später eben wirklich über diese Begrenzung hinauszieht, einfach weil man spürt, da ist noch was.
Ja. Und ich glaube, damit hast du auch einen sehr entscheidenden Satz ausgesprochen, dieses da ist noch was. Weil ich glaube, das ist ein treibender menschlicher Faktor, der direkt ins Spirituelle reinreicht. Weil oft diese Begrenzungen, oder wo du siehst, dass auch Menschen, Unternehmer, wirklich über dieses rein materiell Orange hinausgehen, das ist oft einfach aus dieser Erkenntnis, oft auch aus diesem Gewissen, dieser Gewissenserkenntnis herausgekommen, da ist noch etwas und das ist wichtig. Und ich glaube, gerade Menschen, die hier wirklich ein genuin spirituelles Interesse haben, also wirklich am Bewusstseinsinteresse, an einer Bewusstseinsentwicklung selber interessiert sind, besteht die Gefahr, dass wir diese Arbeit, die wir mit uns selber machen, also Bewusstseinsentwicklung, spirituelle Entwicklung, verabsolutieren in dem Sinn, als wäre das das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass Bewusstseinsarbeit im Sinn von dieser tiefen spirituellen Erkenntnis und dem Leben aus dieser tiefen spirituellen Erkenntnis das Entscheidende ist, was wirklich Menschheit weiterbringt, aber das braucht Auswirkungen auf allen Lebensbereichen. Und dann zu sehen, dass dieser Entwicklungsimpuls wirklich auch auf der materiellen Ebene durch diese Erkenntnis, dass es mehr gibt als materielle Entwicklung, dass es mehr gibt als rein diesen materiellen Pragmatismus, dass wir als Menschen einfach tiefere Dimensionen haben, dass wir in etwas Geistigem zusammenkommen können, dass das uns hilft, anders in der Arbeitswelt zusammenzufinden, dass hier wirklich auch eine Kraft ist, die ernst genommen werden will und dann, dass es Beispiele wie diese Unternehmer, und es gibt verschiedenste andere Beispiele, nicht nur im anthroposophischen, die versuchen hier neue Projekte zu führen, das ist was unheimlich Ermutigendes.
Auf jeden Fall, und diese Bewegung verstärkt sich auch, weil Orange leidet natürlich auch ein Stück weit an sich selbst, also so Themen wie Burnout zum Beispiel, die ja gerade auch Führungskräfte in besonderem Maße betreffen, die führen kurioserweise dann dazu, dass solche Menschen sich, sag ich mal, neue Ventile aus ihrer Perspektive suchen und zum Beispiel anfangen, Zen-Trainings zu besuchen und anfangen zu meditieren. Und dann merken sie auf einmal, sie gehen da aus einer Notsituation hin, wollen eigentlich etwas kompensieren. Und dann merken sie auf einmal, wenn sie in so ein Umfeld kommen und mit solchen Methoden für sich experimentieren, dass da etwas mit ihnen passiert, dass da wirklich ein Wandel stattfindet und eben die bisherigen, sag ich mal, Begrenzungen anfangen sich zu lösen. Und ich denke, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn Führungskräfte anfangen zu meditieren und entsprechende Bewusstseinserfahrungen machen, dann wird auf einmal dieses Alleine oder wie man es nennen wird, erfahrbar. Und ich denke, wenn man das einmal nur geschmeckt hat, dann hinterlässt das Spuren im gesamten Orientierungssystem, das man hat. Und man kehrt nicht mehr als derselbe zurück an seinen Arbeitsplatz. Und das spürt man in der Wirtschaft, glaube ich, inzwischen nur subtil, weil viele Menschen darüber nicht reden. Aber sobald man diese Erfahrung mal gemacht hat, verändert man was, wenn man zurück an seinen Arbeitsplatz geht.
Würdest du so aus den verschiedensten Arbeiten, die du gemacht hast, vor allem deine Interviews und deine journalistischen Beiträgen, sehen, dass sich hier wirklich eine Perspektive abzeichnet, wo man sagen kann, da gibt es nächste Schritte, die sind schon sichtbar, wie sich dieses Feld entwickelt. Da ist wirklich so etwas wie ein Second-Tier-Wirtschaften, das geschichtlich real wird. Du hast ein paar Beispiele genannt, wie die Anthroposophie, die anthroposophischen Unternehmen, aber gibt es hier wirklich einen Trend, wo man sagen kann, hier zeichnet sich was Neues ab und wie schaut dieses Neue aus deiner Sicht?
Also einen Second-Tier-Trend würde ich es nicht nennen, sondern ich würde sagen, dass ich auf der Bewegung von Orange nach Grün im Moment sehr viel tut. Weil nämlich Orange allein auch durch seinen Forschergeist natürlich zur Weiterentwicklung grundsätzlich bestrebt ist. Man kann zum Beispiel die Cradle-to-Cradle-Ansätze nehmen. Das bedeutet, von der Wiege bis zur Wiege ist eine Form von Produktionsprozess, der sich zum Ziel setzt, natürliche Rohstoffe so zu nutzen in Produkten, die man herstellt, dass sie hinterher wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Das ist schon mal ein anderes Denken als das reine Verbrauchsdenken, was wir heute haben. Heute werden Güter produziert und sind danach Abfall. Das ist ein Verbrauchsdenken. Und diese Kreislaufwirtschaft, wie man es auch nennt, die bringt da schon wieder eine höhere Ebene rein. Also das wäre so ein ganz praktisches Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, das es gibt und das eben auch von, das Grün inspiriert ist und von orangener Kompetenz gebraucht macht, sind die Ideen von Fritjof Bergmann. Das ist ein Philosoph, der ursprünglich in Ostdeutschland geboren ist und inzwischen in den USA lehrt. Der hat ein Konzept, das er neue Arbeit nennt, entwickelt. Und er hat auch, sage ich mal, auf menschlicher Ebene ein Entwicklungsziel, nämlich menschliche Entfaltung. Und er geht her und sagt, okay, was hat denn zum Beispiel die orangene Welt, was wir nutzen können, um diese Entwicklung möglich zu machen, um Freiräume zu schaffen? Und da gibt es eine technologische Seite. Es gibt ja zum Beispiel in der Industrie Rapid Prototyping Systeme. Das sind Systeme, da kann man Grundstoffe reinfüllen und Prototypen zum Beispiel aus Kunststoff bauen, im Automobilbau oder sonst wo. Und inzwischen sind wir technologisch so weit, dass man eine Maschine, die vielleicht so groß ist wie eine kleine Fabrikhalle, befüttern könnte mit Materialien und dort kommen dann alle möglichen Produkte raus. Das wiederum würde es ermöglichen, dass man Wirtschaft auf eine völlig neue Weise regionalisiert und damit viel mehr Menschen vor Ort, unabhängig von Großunternehmensstrukturen, in die Lage befähigt, wirtschaftlich tätig zu werden, selbst zu produzieren. Und das sind dann natürlich alles so Mikroentwicklungen, die natürlich jetzt erst wirklich als zarte Pflänzchen beginnen, aber die auf lange Sicht gesehen, wenn sie sich durchsetzen, natürlich auch unser Denken und unser Handeln in der Wirtschaft vollkommen verändern werden.
Was denkst du, was die anderen Bewusstseinsformen sind, die sowas ermöglichen? Was ist hier anders? Wie wird die Welt anders gesehen, um so zu wirtschaften? Was sind hier die anderen Werte, die hier eingebracht werden?
Also ich glaube schon, es ist eine grundsätzliche Orientierung an etwas Größerem. Wie man das jetzt konkret nennen möchte, ist natürlich für die unterschiedlichen Akteure, die sich schon aufmachen, anders. Also zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft bezieht sich auf die Natur als etwas Größeres, mit der der Mensch in Koexistenz statt in einem Konsumverhältnis leben muss. Oder Fritjof Bergmann macht den Raum auf, indem er, Selbstverantwortung und Aktivität ins Zentrum stellt. Aber so diese Bewegung ist die gleiche, dieser Bezug auf etwas Größeres. Also dass nicht mehr Menschen, abhängig Beschäftigte sind und in einer Abhängigkeit definiert werden, sondern dass sie sich als Gestaltungswesen erfahren, die ihr Leben in viel größerem Stil, als es heute der Fall ist, wirklich selbst gestalten können und dadurch aber auch andere wieder in die Lage versetzen, das auch zu tun. Und das ist was völlig anderes als dieser egoistische Motivationstrieb, der eben auf Orange zum Beispiel vorherrscht. Aber das muss man natürlich, denke ich, sehr, sehr differenziert sehen, weil diese Grenze zwischen First und Second Tier, die macht tatsächlich einen Unterschied. Und alles, was bisher unterhalb passiert, ist, deutlich weniger sich seiner Richtung gewahr, als wenn man aus einer Second Tier Perspektive drauf guckt und diese ganzen Bewegungen, über die wir ja jetzt die ganze Zeit sprechen, sehen kann und auch, in ihrer Wertigkeit und in ihrem Ort, an dem sie sich vollziehen, sehen kann.
Die auch zwei verschiedene Seiten ansprichst. Das eine ist, was du ansprichst, als sich etwas Größerem bewusst werden. Und sei das, dass wir in einem ökologischen Ganzen drinnen stehen, was noch immer eine sehr äußerliche Sicht auf etwas Größeres ist, aber trotzdem etwas Größeres in Sichtweise bringt, was über einen radikalen Individualismus hinausgeht. Mhm. Man merkt, man ist eingebettet in etwas Größerem. Und wenn dieses Größere noch eine Richtung hat, wenn es sich entwickelt, also wenn das nicht nur einfach dazu da ist, dass dieses Größere einfach eine Harmonie ist, in der man sich einfindet, sondern das ist eine Entwicklungsrichtung als Ganzes, dann ist das doch eine Sichtweise, die anders ist als unsere gewohnte individualistische Sichtweise.
Völlig.
Und dieses,
völlig.
Ja. Und dieses andere, das mag jetzt nur teilweise in Ansätzen da sein, hat in diesen Ansätzen tiefen Strukturen, die, wenn sie wirklich ganz ausgefüllt werden, tiefgeistige Welten aufmachen. Weil was ist denn das Ganze, in dem wir hier zusammen sind? Was ist denn das Ganze, in dem wir uns hier einfinden, wenn wir nicht nur einen äußerlichen Blick drauf haben, sondern auch einen innerlichen Blick drauf uns trauen, ändert das die Art und Weise, wie wir uns sehen und wie wir gemeinsam wirtschaften, arbeiten, zusammen sind, weil der oder diejenigen, die hier wirklich zusammen sind, jemand anderes sind als die sich hier total getrennt wahrnehmen. Das heißt, hier ist eine Auseinandersetzung, die letztendlich eine wirklich radikale Tiefe auch mit sich hat. Das heißt nicht, dass sie überall diese Tiefe ausgeprägt hat, aber dass diese Tiefe immer, immer wieder auf den verschiedensten Punkten zumindest ansatzweise durchbricht, aufbricht und sich eine neue Dimension zeigt, die meines Erachtens gerade aus der Krisenhaftigkeit neue Möglichkeiten aufbringt.
Es ist ja häufig so, dass gerade das Krisenerlebnis diese Energien überhaupt erst in Bewegung bringt. Weil solange keine Krise da ist und, ich sag mal, ein Bewusstsein auf einer bestimmten Ebene sich als funktionsfähig erweist, gibt es ja, sag ich mal, keinen Mangelzustand, keinen Schmerz, der nach Veränderung ruft. Da wird Veränderung kaum nötig. Und insofern sehe ich zum Beispiel auch die Reibung zwischen Orange und Grün zumindest zu einem Teil als produktiv an, weil so zumindest, ich sage mal, Reibungspunkte überhaupt in der öffentlichen Sphäre sichtbar werden. Eine Diskussion, wie wir sie heute um den Klimawandel führen, die wäre vor 20 Jahren so überhaupt nicht denkbar gewesen.
Okay, wir sind jetzt auch schon einiges über der Zeit. Ich würde gern auch hier die Leitungen aufmachen und sehen, ob wir von den Menschen, die sich hier zugeschaltet haben, hier auch vielleicht jemand sich mit einbringen möchte. Nochmal die Bitte, wenn ihr euch per Telefon hier einschaltet, bitte schaltet eure Computerlautsprecher aus. Die Telefonnummer, die ihr wählen könnt, um euch hier telefonisch einzuschalten, sage ich hier noch einmal kurz durch. Sie lautet 001 219 509 8222 und dann den Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste. Und vielleicht ist hier ja schon jemand in der Leitung. Wir würden uns freuen. Am Anfang auch immer ein paar zusätzliche Sekunden, weil es auch eine Zeitverzögerung zwischen dem Webcast und der Telefonleitung gibt und natürlich ist es am Anfang auch immer die Schwelle zu überschreiten, wer hier als erster sich ins Gespräch einbringt, aber wer auch immer den Mut hat, hier sich als erstes mit einzubringen, wir freuen uns über jede Beteiligung.
Also ich fand das recht spannend, was ihr über was ihr geredet habt und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, dass ich mir darüber noch über dieses Feld prinzipiell noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe und ich fand jetzt diese beiden Ansätze einmal, dass natürlich klar ist, wenn man wirtschaften oder wenn Produkte nicht mehr jetzt rein als Konsumgüter gesehen werden, sondern dass man das auch als Wert und von der Wertigkeit anschaut und das natürlich gleichzeitig ein Unternehmer, der einen größeren Horizont hat, als nur jetzt eine Rendite zu erzielen, wenn der sich also, sagen wir mal, als Teil eines großen schöpferischen Gesamten weiß und etwas wie Bewusstsein für ihn eine Rolle spielt, dann ist das klar, dass das natürlich eigentlich sehr, sehr große Bereicherung und Sprengkraft auch für unser herkömmliches System hat und das ja kann ich eigentlich nur so als Feedback geben, dass ich das sehr anregend fand, euer Gespräch.
Nadja, willst du darauf was sagen?
Ja, ich finde es immer schön, wenn man durch solche neuen Perspektiven, die man jetzt in solchen Gesprächen, sag ich mal, mitnimmt, das auch in seinem eigenen Leben dann zum Anlass nimmt, um diese Erkenntnis wieder rückzukoppeln und einfach zu sehen, was kann ich mit diesem Wissen, was ich jetzt gewonnen habe, zum Beispiel ganz konkret selber in den wirtschaftlichen Zusammenhängen, in denen ich stehe, tun. Motiviert mich das zum Beispiel, selber die Art, wie ich bewusst bin, mehr nach außen zu tragen und in ganz konkrete Zusammenhänge einzubringen?
Mhm. Nee, dem stimme ich sehr zu. Und da ist noch ein zusätzlicher Aspekt, den ich auch sehr spannend finde, weil ich in so einem Gespräch auch immer merke, wie sehr man, selbst wenn man wirklich stark in der Bewusstseinsarbeit selber verankert ist, trotzdem in der Versuchung ist, so etwas wie Wirtschaft ganz traditionell zu sehen. Also einfach sich dafür aufzumachen, dass auch Wirtschaft unter einem geistigen Bewusstseinsaspekt gesehen, wahrgenommen und verstanden werden kann, das braucht, da muss man sich in was hineinlehnen, zumindest mir geht es so. Das ist nicht die gewöhnliche Sichtweise. Aber in einem Augenblick, in dem man sieht, dass hier andere Perspektiven möglich sind und auch ein Wirtschaften aus dieser anderen Perspektive heraus möglich ist, tun sich Horizonte auf, die sonst nicht sichtbar sind. Aber man muss sich wirklich auch anstrengen zu sehen, Moment mal, es gibt auch nicht diese Teilung, die wir normalerweise haben. Da ist die Bewusstseinsarbeit und die machen wir so. Und dort ist dann die Wirtschaft und die läuft so ab, wie sie in der Zeitung steht. Sondern auch hier, auch das ist ein integrales Ganzes. Und es braucht mich in neue Perspektiven hineinlehnen, um es wirklich in dieser integralen Ganzheit wahrnehmen zu können. Das heißt, die Innenseiten nicht zu vernachlässigen.
Völlig. Und es ist ja auch so, dass wir eigentlich mit jedem Gedanken, den wir fassen, mit jeder Handlung auch immer einen Anteil haben an den Strukturen, wie sie jetzt sind, aber auch an den Strukturen, wie sie sein könnten. Also ganz profane Dinge wie, bei welcher Bank habe ich mein Konto? Welchen Zielen fühle ich mich, wenn ich mein Geld zur Aufbewahrung irgendwo hingebe, verpflichtet? Brauche ich eine bestimmte Rendite, ich selbst, dass ich vielleicht fürs Alter vorsorgen kann? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, dass ich vorsorgen kann, ohne dass ich irgendwelche Geldkreisläufe nähere, die ganz anderen Zielen dienen als meinen eigenen? Das sind lauter solche kleine Detailfragen, wo es wirklich sehr viele Punkte im ganz profanen Alltag gibt, wo man hingucken kann und das einfach mal wirklich aus dieser Bewusstseinsperspektive, die man schon hat, betrachten kann.
Ja. Gibt es hier noch eine weitere Wortmeldung?
Ja, beziehungsweise um das fortzuführen, gerade wenn man sehr stark im Grünen verankert ist, dann beschäftigt man sich ja mit diesen Themen. Aber was ich jetzt heute neu gelernt habe, ist, dass darin auch diese, wie du das dargelegt hast, Spiral Dynamics wieder aufwärts, dass da auch Aufwärtsentwicklung passiert. Und diesen Blick darauf nochmal zu betrachten und dass vieles von dem Grünen ja sich letztendlich auch war irgendwie auch diesen Gemeinschafts- und diesen Weltverbesserungsgedanken hat, sozusagen. Aber so wie du das auseinandergelegt hast, ist es im Orangen quasi diese Aufwärtsbewegung viel deutlicher zu sehen ist als im Grünen. Das fand ich total spannend. Und das ist auch nochmal so ein Blickwinkel, sozusagen das eigene Handeln auch nochmal so anzugucken. Eine Aufwärtsbewegung drin.
Nadja, das geht an dich.
Ja, also ich denke, mir ist es schon wichtig, das Orange zu rehabilitieren. Das muss ich ganz deutlich sagen. Weil zum Beispiel allein solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen mit diesen Technologien, die wären ohne Orange nicht möglich gewesen. Und insofern hat Orange auch jetzt auf dieser sehr profanen Ebene eine bewusstseinserweiternde Wirkung. Und man kann natürlich, wenn man die Spirale als Ganzes betrachtet, wir können keinen Teil davon herausnehmen. Weil alles eine sukzessive Entwicklungsgeschichte ist und wir würden uns ja selbst unserer Wurzeln berauben, wenn es uns nicht gelingt, Orange wertzuschätzen und das, was es uns zu geben hat, aber einfach weiterzutragen. Und deswegen finde ich auch, dass es ein großes Anliegen von uns allen sein sollte, das wirklich ganz bewusst zu tun und auch denjenigen, die von Orange aus dabei sind, etwas zu verändern, vielleicht sogar dabei zu helfen, dass sie ihr eigenes Bewusstsein eben noch ein Stück weit erweitern.
Ja, sehr schön. Genau, das ist eben das, was mir eigentlich auch deutlich geworden ist heute Abend.
Was ich auch ein ganz spannendes, einen ganz spannenden Satz fand von dir, wie du gesagt hast, dieses Wertschätzen. Und eben, dass diese Firma, in der ich zum Beispiel ich selber jetzt bin, dass es ja wie ein lebendiges Gewebe ist. Und auch die Überlegung, welchen Part spiele dann ich jetzt praktisch mit meinem Bewusstsein in dieser Firma und was kann ich da wertschätzen und weitervermitteln und vielleicht zu einer Transformation beitragen.
denke, diese Perspektive macht es auch einem leichter, sich nicht immer nur an Missständen, die wir ja alle sehr schnell wahrnehmen, zu reiben, sondern vielleicht auch einfach mal zu gucken, wo sind denn solche Pflänzchen wie die, über die wir jetzt gesprochen haben? Wo sind so Ansätze, die schon aufkeimen und eigentlich nach Entwicklung und Entfaltung rufen? Und wo kann ich da meine Energie auch drauf richten?
Ja, und auch dieses Selbstvertrauen, dass ich einen wichtigen Teil davon spiele.
Ja, genau, jeder ist da ein wichtiger Teil. Er kann zum Bremsklotz werden oder er kann das Pflänzchen wässern.
Ja. Ich habe noch eine Frage, Nadja. Du hattest vorher gesagt, dass dieses Beispiel in Plum Village, wo die um Nahrungsbeschaffung, wo es diese Diskussion gab, ne?
Mhm.
Und wo dieses weitere Bewusstsein das ist, dass die Leute sagen, sie wollen was an nach Vietnam spenden und nicht nur biologisch, mhm. nicht nur biologische Lebensmittel. Und was war denn dann die Lösung?
Das hat Per Romhardt in seinem Buch leider nicht verraten.
Naja.
Aber man muss natürlich auch sehen, dass das auch wieder nur eine ausschnitthafte Perspektive mhm. ist. Weil in dem Beispiel ging es mir jetzt darum zu zeigen, dass wir in unseren Zielen und Motivationen auf einer unterschiedlichen Bewusstseinsebene agieren können. Mhm. Aber man darf natürlich darüber hinaus auch nicht vernachlässigen, dass das Bewusstsein alleine es nicht ist, dass die Welt ändern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben günstige Nahrungsmittel kaufe und Geld nach Vietnam schicke, dann verändert das nicht grundlegend etwas an den Strukturen, denen die Bevölkerung dort ausgesetzt ist. Und das ist halt, das lässt die Aufgabe, vor der wir stehen, natürlich auch exponentiell wachsen. So eine Reaktion ist dann ein erster Schritt, aber wenn wir wirklich das Ganze ins Visier nehmen wollen, dann wird es sehr schnell sehr komplex und wir müssen unseren Radius noch erheblich ausdehnen.
Ja, weil das dann so schwierig noch gegeneinander steht, ne? Dann entweder das oder das kann es ja auch nicht sein, ne?
Ja.
Ja.
Mhm. Wo wir dann auch sehr schnell bei dem Thema sind, dass jemand wie Steve McIntosh in seinem Buch Integrales Bewusstsein als einer der zentralen nächsten wichtigen Aufgaben auf der Ebene sieht, das ist Global Governance.
Mhm.
Dass wir wirklich auch gemeinsam bewusst für diesen Planeten Verantwortung übernehmen und Strukturen entwickeln, die diese Verantwortung ausführen können. Und das ist eine Herausforderung, die natürlich mammuthaft ist, aber die ansteht.
Ja, ich denke, da sollte man sich auch nicht von der Größe der Aufgabe schrecken lassen. Wir bei den Integralen, wir sind ja immer Meister darin, auf Basis einer komplexen Theorie Dinge oft noch komplexer zu machen. Aber wenn man mal realistisch hinsieht, sie sind noch viel komplexer. Und einfach den Mut zu haben, sich auf diese Komplexität auch einzulassen und eben nicht zu kapitulieren, weil man den Eindruck hat, ich selbst kann eigentlich gar nichts ändern, wenn das so komplex ist. Also das finde ich die vordergründigste aller Aufgaben.
Ja. Gibt es noch weitere Beiträge?
Also ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, dass das wirtschaftliche Unternehmen für sich selbst auch ein Gesamtwesen sind, eine Wesenhaftigkeit haben, die durch diesen schöpferischen Impuls ernährt werden kann und genährt werden kann. Und wenn je mehr Menschen das wirklich für sich wahrnehmen, eben auch aus dieser Second-Tier-Perspektive, desto mehr fühle ich mich für das Ganze verantwortlich, kann meine eigenen kleinen Egoismen zurücknehmen und kann wirklich schauen, was für das Ganze wichtig ist. Also finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Auch im Sinne von dieser Alleinheit, was ihr auch sagtet, dass dahinter ja eine Kraft steht, die nach vorne will und die sich entwickeln will. Und wenn wir alle uns dem eröffnen, dass dann so dieses, ja, so ein auch Wirtschaft in all seiner, sag mal, kalten Technologie und alles, was dazugehört, wirklich was Lebendiges sein kann und da etwas dazu beizutragen, finde ich großartig aus dieser Perspektive.
Ich finde es schön, dass du das Thema noch einmal auch auf diesen Aspekt zurückbringst, weil das ist ein Aspekt, über den man auch leicht drüber geht, weil er eigentlich sehr subtil ist. aber doch, wie du richtigerweise meines Erachtens sagst, hat wirklich die Sache radikal verändert. Weil all die Zusammenhänge, die bestehen, wenn wir jetzt unsere wirtschaftlichen Zusammenhänge denken, wenn wir jetzt eben nicht nur diesen äußeren Blickwinkel drauf haben, der die Dinge in seiner Äußerlichkeit wahrnimmt, sondern diesen inneren Blickwinkel, der die Dinge in ihrer Wesenhaftigkeit wahrnimmt, es werden Dinge sichtbar, die aus dem anderen Blick einfach nicht zu sehen sind. Und selbst wenn es nur so schemenhaft man wahrnimmt, Moment mal, ich stehe in der und der Struktur, in dem und dem Arbeitsverhältnis, in dem und dem Betrieb oder in welchem Arbeitsverhältnis auch immer, und wenn ich mich nur die Frage stelle, erstens, was für ein Wesen hat das? Und dann mindestens genauso wichtig die Frage, welches Wesen könnte es denn haben? Zu welchem Wesen könnte es sich denn entwickeln? Weil auch das steht in einem Entwicklungszusammenhang. Dann kriege ich ein anderes Bild von dem Ort, in dem ich arbeite, in dem ich lebe, und auch eine andere Handlungsmöglichkeit in der Art und Weise, wie wir in dem zusammenkommen können. Natürlich stellen sich dann noch viele andere Fragen, wie wir sowas gemeinschaftlich gestalten können und wie überhaupt hier Veränderungsimpulse reintragen können. Aber allein die Sichtweise, diese Innenperspektive mal zuzulassen, erlaubt uns etwas zu sehen, was sonst nicht sichtbar ist, auch am Potenzial nicht sichtbar ist. Und da ist wirklich ein Riesenpotenzial, das nur aus der Innensichtweise erkennbar ist.
Genau.
Das sieht man auch bei solchen Unternehmen, dass die in ihrem Kern eine wirkliche eigene Dynamik entfalten. Sie ziehen zum einen immer mehr Mitarbeiter an, die eben auch genau sich auf dieses Wesen beziehen wollen und diesen Entwicklungsimpuls mit ihrer Arbeit nähren wollen. Und auf der anderen Seite hat man dadurch auch selbst wieder eine andere Sichtweise darauf, wenn man Teil dieses Wesens ist. Häufig betrachten wir Strukturen eher aus einer funktionalistischen Perspektive, auch wenn unser Bewusstsein sehr weit entwickelt ist.
Genau.
Aber so kommt man eben von der Betrachtung, sag ich mal, ein Stück weit zum Sein.
Ja. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie sich dann dieses Wesen verhält zum Ganzen. Und auch darin kann ich dann sozusagen eine Außensichtweise, eine strukturelle Sichtweise entwickeln, und die ist wichtig, die brauchen wir zum Verständnis dieser Welt. Aber genauso wichtig ist auch hier, diese Beziehung zum Ganzen in einer Innensichtweise wahrzunehmen und zu merken, auch das Ganze hat eine Wesenhaftigkeit und all diese organischen Teile des Ganzen, sei es das Individuum oder sei es die Strukturen des Betriebs, einer Firma, einer Schule, einer Universität, stehen in einem inneren Zusammenhang zu diesem Ganzen, und dieser Zusammenhang, der kann entweder gesund, richtig sein oder nicht gesund, nicht richtig. Und es hängt von uns ab, von unserer Bewusstseinstätigkeit, dieses Wesen zu dem zu entfalten, was seiner Möglichkeit entspricht und nicht nur dort zu bleiben, wo es gerade jetzt ist. Und da ist ein Entwicklungsimpuls sichtbar, der wirklich dann auch diese Einzelteile zu einem ganzen evolutionären Gesamten zusammenbringt, weil letztendlich stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dieses Ganze, in dem wir hier diese Teile entfalten wollen? Und eine spirituellere Frage als diese kann man wahrscheinlich nicht stellen.
Ja, und auf der anderen Seite, denke ich, kommt dann aber auch wieder die Notwendigkeit zutage, dass man es wieder auf die pragmatische Ebene ein Stück weit runterbricht und zum Beispiel erkennt, dass die Modelle von Unternehmen, die sich dieser Wesenhaftigkeit schon bewusst sind, dass die natürlich für die breite Wirtschaft Vorbildcharakter haben können. Und dass man sich überlegen könnte, wie schafft man es, diese Prinzipien wirklich sage ich mal, auch breiteren Teilen der Wirtschaft überhaupt zugänglich zu machen. Weil ganz nüchtern betrachtet sind natürlich auch diese anthroposophischen Vorreiter, die wir jetzt besprochen haben, sind ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil des ganz großen Ganzen. Und der Rest des großen Ganzen könnte davon lernen.
Genau. Und dieser Übergang ist einfach ein radikal wichtiger Übergang, weil es braucht diese Pionierleistungen, aber es braucht, wie du richtig sagst, einfach auch diese Übersetzung zur Breite.
Mhm.
Und da stehen wir einfach auch vor ganz pragmatischen Fragen. Und beides gleichzeitig in Sicht haben zu können, du brauchst auch die Visionen der Pioniere, um überhaupt sehen zu können, wohin wir hier gehen können. Aber du brauchst dann einfach auch die handfeste Sichtweise von einem Pragmatiker, zu sehen, wie bringen wir das in wirklich real umsetzbare Strukturen. Und ich finde es immer lustig, dass wir über einen Betrieb reden wie DM zum Beispiel, weil DM wirklich nicht den Charakter hat, irgendwie ein abgefahrener Alternativbetrieb zu sein. Und auch sicher kein Idealbetrieb ist, aber da passieren sehr, sehr viele tolle Dinge drinnen. Also auch was ich weiß von der Mitarbeiterentwicklung, von der Kommunikation innerhalb des Betriebes, von dem geistigen Klima, das in DM herrscht, in der Art und Weise, wie man auch versucht, eine faire Beziehung zu den Kunden zu entwickeln. Da passieren ganz, ganz spannende Dinge in einer sehr radikal pragmatischen Weise. Und das sollte man auch nicht unterschätzen.
Ja, und das zeigt eben auch die Integrationsfähigkeit nach unten, sag ich mal. Ja. Weil zum Beispiel eine durchschnittliche Kassiererin, die jetzt zufällig bei DM und nicht bei Schlecker landet, die einfach nur einen Arbeitsplatz sucht, auch die wird, obwohl sie nur vielleicht das pragmatische Interesse, Geld zu verdienen, dorthin treibt, auch die wird von diesen Prozessen, die dort ablaufen und von den Räumen, die dort geschaffen werden, auch die wird sich dadurch weiterentwickeln.
Vielleicht magst du zum Abschluss auch so ein bisschen erzählen. Es gibt ja auch hier wirklich ganz konkrete Beispiele, wie die Mitarbeiter in DM anders sich entwickeln können als zum Beispiel beim Schlecker. Der Kontrast ist ja ziemlich gut gewählt. Wenn du da einfach ein paar so Beispiele sagen kannst, dass auch sichtbar wird, welche pragmatische Ebene wir hier ansprechen.
Also bei Schlecker zum Beispiel, ich würde das mal sagen, da sind die ganzen Strukturen ein Schreckensregime. Das kann man nicht anders sagen. Nach allem, was man von Schlecker-Mitarbeitern hört und liest, diese Menschen sind da wirklich in Machtstrukturen eingepfercht, dass sie eigentlich noch nicht mal mehr tief durchatmen können. Während bei DM diese Beziehung des Firmengründers auf diesen Gedanken der Entfaltung schöpferischen Potenzials, die manifestiert sich dann zum Beispiel darin, dass Mitarbeiter sehr viel Eigenverantwortung übernehmen dürfen, dass sie wirklich ihr ganz direktes Arbeitsfeld, was sie vor sich haben, gestalten können. Sie müssen zwar auch Ergebnisse bringen, aber natürlich nicht unter dieser Perspektive, du fliegst raus, wenn die Rendite nicht so und so hoch ist, sondern als eine Zielvorgabe, die, ich sag mal, als positiver Entwicklungsansporn zur Entfaltung, nicht zur Umsatzsteigerung betrachtet wird. Und das Interessante ist, dass wenn man diese Freiräume und diese Freiheiten gewährt, dass dann eben sich dieses urmenschliche Potenzial zur Entwicklung tatsächlich entfaltet.
Nadja, wir sind schon ein wenig über unserer Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr spannend und auch einfach sehr aufschlussreich, welche pragmatischen Weiten wirklich dieser Entwicklungsgedanke haben kann und meines Erachtens auch haben muss. Und ich finde auch sehr spannend, dass du das in deinen journalistischen Arbeiten und auch in den Buchprojekten, die du beim Camphausen Verlag verfolgst, hier wirklich tatkräftig unterstützt. Wir freuen uns sehr, wenn wir vielleicht zu einer späteren Gelegenheit wieder mal ein Gespräch führen können. Für unsere Zuhörer, nächste Woche haben wir wieder die Dialogserie zwischen Katrin Kannet und mir, wo wir direkt auch in die Arbeit von den Leuten Next wieder einsteigen und hier Aspekte unserer Bewusstseinsarbeit versuchen im Dialog zu entwickeln und gemeinsam weiterzuentwickeln. Übernächste Woche haben wir wieder den nächsten Teil unserer Interviewserie, dann mit Elisabeth Walcher, die wir schon einmal angekündigt hatten. Diesmal hat sie Zeit und ist auch nicht mehr krank. Elisabeth Walcher von Global Spirituality wird übernächste Woche unser Interviewpartner sein. Ich hoffe, dass Sie ihr bei beiden Terminen nächste Woche und in 14 Tagen hier dabei seid. Und Nadja, vielen Dank für deine Teilnahme heute bei diesem Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht, hier dabei zu sein.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Tschüss.
Danke.